Willkommen im Dezember. Willkommen im Monat des Afrika Cups. Teil 11 unserer Vorschau. Heute zum Titelverteidiger. Wir sprechen über die Elfenbeinküste. Eine Mannschaft, die den eigenen Fans ab und zu Rätsel aufgibt. Eigentlich sind wir uns aber alle einig, sie zählen auf jeden Fall zu den Top 3 Favoriten, oder? Marokko, Senegal, Elfenbeinküste. In dieser Reihenfolge würde ich es jetzt mal ansetzen. 2024 war man Gastgeber und schrieb eine der wildesten Geschichten der gesamten Turnierhistorie. In der Vorrunde auf ganzer Linie enttäuscht, nur durch die gütige Mithilfe von Marokko überhaupt noch weitergekommen, den Trainer während der Gruppenphase, während dem Turnier rausgeworfen, den Co-Trainer zum Chef gemacht, den TV-Experten zum Co-Trainer gemacht, Resultat, Titel, ein Land im Ausnahmezustand. Sebastian Allaire, der große Finalheld, Simon Adingra, der große Shootingstar. Also da passt mal wieder alles bei dieser Geschichte. Ich bin gespannt, was wir in 2 Jahren dann so von dem jetzt anstehenden Afrika Cup zu berichten haben. Es war schon absurd, was da im Januar 2024 passiert ist. Man hätte es keinem Hollywood-Drehbuchschreiber abgekauft, aber der Afrika Cup macht's eben möglich. Es ist das beste Turnier der Welt, da lasse ich gar nicht mit mir diskutieren. So viele Stories liefert dir keine Weltmeisterschaft, selbst wenn sie irgendwann auf 128 Nationen ausgeweitet wird. Deswegen kann man ja auch so viel darüber erzählen und ich habe die Chance, überhaupt so eine Podcast-Reihe zu machen. Heute eben mit der Elfenbeinküste, die den Titel im Gepäck hat, auch ein paar kleinere Problemchen, aber all in all mal wieder einen sehr spannenden Kader. In Abidjan, in Yamoussoukro, in San Pedro, überall im Land lebt der Fußball und es kommen Talente nach, um die Elefanten auch in Zukunft zu den stärksten Nationen Afrikas zählen zu lassen. Zum Glück gibt's nicht nur fußballerische Talente, sondern auch journalistische. Und einen konnte ich als Experten gewinnen, Alex Payne aus Abidjan. Angefangen hat er beim Radio, mittlerweile ist er als Kommentator und TV-Experte für NCI in der Elfenbeinküste tätig. Ich habe ihn jetzt nicht gefragt, ob er auch den Afrika-Cup kommentieren wird, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Er ist schon einer der renommiertesten Namen im Fußballjournalismus des Landes. Seine Expertise gepaart mit meinen Recherchen, wir gehen rein. Die Elfenbeinküste ist ein echter Gigant im afrikanischen Fußball. Für mich, also meine ganz persönliche Meinung, mit dem besten Fußballer Afrikas aller Zeiten. Ich weiß, ich bin auch beeinflusst, weil ich George Weah oder Roger Millar nicht mehr live gesehen habe, aber für mich kommt niemand an Didier Drogba heran. Sein Spiel, seine Aura, sein Wirken, die Definition von dem größten afrikanischen Fußballer aller Zeiten. Und auch dem Afrika Cup hat man von jeher seinen Stempel aufgedrückt. Schon in den 60ern wurde man zweimal Dritter, der erste Titel kam dann 1992 im Senegal. Es ist schon ein wenig tragisch, dass Didier Drogba niemals die Titel geholt hat. Die goldene Generation ist denkbar knapp gescheitert. Ein großer Teil war aber noch 2015 dabei, als das Team, nun angeführt von Yaya Touré, den zweiten Titel der Geschichte klarmachte. Ich befürchte fast, Mo Salah könnte sich in diese Reihe einreihen, überragende Fußballer, die es nie geschafft haben, den Afrika Cup zu gewinnen. Drogba hat 2 Finals verloren, 2006 und 2012, aber er bleibt the greatest. Das Heimturnier 2024 warf natürlich seine Schatten voraus, aber man muss sagen, so der absolute Superstar, der fehlte die letzten Jahre. Also ein Spieler, der auch bei einem europäischen Top-Club der wirkliche Ausnahmespieler ist. Klar, Sebastian Allaire zu dieser Zeit beim BVB, aber ihr kennt alle die Geschichte und Allaire, bei allem wirklich riesigen Respekt vor seiner Karriereleistung und seinem Weg, ist für mich nicht auf einer Stufe mit Drogba, Essien, Adebayor oder auch Kanu. Er war trotzdem das Gesicht des Turniers, hat dir in Abidjan von jeder Werbewand entgegengelächelt. Natürlich gab es mit Serge Aurier, Franck Kessié oder Seko Fofana noch weitere, die viel Druck schultern mussten, aber jedes Turnier braucht ja einen Werbestar, einen, auf den man schon einen großen Teil der Hoffnung projiziert. Ich habe zwar vorhin schon kurz über das Turnier gesprochen, aber die Allaire-Geschichte muss man auch schon nochmal hervorheben. Er reist verletzt an zum Turnier, kommt dann als Hoffnungsträger ab der K.O.-Phase zum Einsatz, verwandelt einen Elfmeter im Elfmeterschießen im Achtelfinale und trägt dazu bei, das Blatt zu wenden. Ich hatte immer das Gefühl, dass er eigentlich immer noch verletzt ist, aber komplett vollgepumpt mit Schmerzmitteln ist. Du hast bei jedem Pressschlag, bei jedem härteren Zweikampf gemerkt, dass er danach weggehumpelt ist und erstmal wieder größere Probleme hatte. Er hat sich aber immer durchgebissen. Dann sowohl im Halbfinale als auch im Finale das entscheidende Tor zu machen, das ist schon big. Er hat so ein Stück weit schon seine weitere Karriere für diesen Titel geopfert. Er war danach ewig verletzt beim BVB. Zu 100% fit haben wir ihn da nicht mehr gesehen. Mittlerweile spielt er ja in Utrecht, aber seine Tore und dieser Titel, die bleiben für die Ewigkeit. Es ist dann im Januar 2026 2 Jahre her, also noch nicht allzu lange, Aber hat sich denn was geändert beim Team Côte d'Ivoire? Wie sieht es denn aktuell aus? Wie ist so die Stimmung? Hier kann ich ja nur Alex sprechen lassen.
Ivorian are happy, very happy, because it has been 20 years since Côte d'Ivoire qualified for a World Cup. After participating in 2006, 2010 and 2014, we missed out in 2018 and 2022. So qualifying again was crucial. So returning to the World Cup brings all satisfaction to the World Nation. Côte d'Ivoire is the reigning African champion. So only based on the qualifiers, the record is 8 wins, 2 draws, 25 gold scores, and no conceding a single goal in that many match is so remarkable. Of course, there were some hiccups, like the friendly lose to New Zealand last June. But that's the mark of a great team.
Also im Großen und Ganzen ist eigentlich jeder happy. Diese WM-Qualifikation, die erste seit 2014 in Brasilien und 2005, hat man ja kurz gemerkt, wie wichtig diese WM für die Ivorer ist. Didier Drogba, die legendäre Ansprache, ihr kennt es. Nicht nur, dass man sich qualifiziert hat, war groß, auch die Art und Weise. Alex hat es schon gesagt, 10 Spiele, 8 Siege, 2 Unentschieden, 0 Gegentore, ein Torverhältnis von 25-0. Das ist schon crazy. Und es zeigt, dass diese Mannschaft kein One-Hit-Wonder war beim Afrika-Cup. Denn diese Quali lief über 2 Jahre, man hat sich seit Ende 2023 unbeschadet gehalten. Ja, es gab die Delle in der Gruppenphase, aber spätestens mit dem Trainerwechsel war es wie eine Befreiung. Die Urgewalt wurde entfesselt und die Elfenbeinküste ist ein richtig, richtig starkes Team. Klar, jetzt hat man ja im November in den Freundschaftsspielen gegen Saudi-Arabien verloren, aber erstens ist es ein Freundschaftsspiel, in dem du vor einem großen Turnier nochmal viel testest und zweitens sehe ich es wirklich nochmal als die Chance für die Spieler, die auf der Kippe stehen, sich zu beweisen. Also da muss man sich jetzt keine Sorgen machen wegen dem einen Spiel und 0-1 ist ja jetzt auch keine Klatsche oder eine Demütigung oder irgendwas. Immers Faye ist der Coach, der dieses Wunder 2024 vollbracht hat. Alleine dafür bauen sie ihm irgendwann eine Statue und nennen ein Stadion nach ihm. Er war auch die einzige Option. Niemand von außerhalb hätte die Mannschaft so gut gekannt, um innerhalb weniger Tage da reinzugehen und so abzuliefern. Natürlich, es gab Gerüchte um die Rückkehr von Herr Renard, aber wenn man ehrlich ist, Faye war die einzig logische Lösung. Auch Renard war zu weit weg von dem Team vor dem Turnier. Aber es war schon auch ein krasser Sprung. Der ehemalige Profi war zuvor Jugendtrainer in Nizza, dann Coach der zweiten Mannschaft in Clermont, ehe er 2022 zum ivorischen Verband wechselte und U23-Trainer wurde. Gleichzeitig war er auch noch Assistent von Jean-Louis Gasset, ehe er eben befördert wurde. Von 0 auf 100 sozusagen, ohne nennenswerte Erfahrung auf vergleichbarem Niveau. Aber Faye wusste, dass er gar nicht so viel ändern muss, nur die Stimmung im Team und im Land drehen muss. Fußball spielt sich so krass im Kopf ab, da mussten einfach nur ein paar Bremsen gelöst werden und die Dinge kamen ins Rollen. Leichter gesagt als getan, aber das Talent war ja da in der Mannschaft. Nun sind es also 24 Spiele als Nationaltrainer mittlerweile. Die Bilanz ist überragend. Aber ein Afrika-Cup in Marokko ist natürlich auch nochmal ein Härtetest. Da gibt's keine vergleichbare Euphorie, die man entfachen kann. Die nordafrikanischen Fans werden in der Überzahl sein. In Marokko will niemand, dass die Ivorer den Titel verteidigen. Die Marokkaner wollen ihr eigenes Fußballmärchen schreiben. Sein Trainerteam ist aus Bundesliga-Sicht auch interessant. Co-Trainer ist nämlich ein gewisser Guy de Mel, der während dem letzten Afrika-Cup kurzerhand vom TV-Experten zum Co-Trainer gemacht wurde. Ich erinnere mich noch, wie ich beim Spiel Nigeria gegen Elfenbeinküste in der Gruppenphase im Stadion war und er auch an mir vorbeigelaufen ist, hoch eben zum Kommentatorenplatz. Ja, und dann, weiß ich nicht, paar Tage später saß er einfach unten auf der Trainerbank. Und ja, dieses Trainerteam wird schon wieder einen Plan in der Tasche haben. Ich sehe das schon als erfolgsversprechend nach den Coaching-Leistungen, die wir bisher gesehen haben. Er hat es beim Afrika-Cup in die Köpfe der Spieler geschafft, in der WM-Quali dann eine blitzsaubere Taktik gefunden, mit der man vielleicht nur selten begeistert, aber eben konstant punktet. Genau das, was du in so einer Quali machen musst. Jetzt zählt wieder jedes Spiel, jeder Punkt. Da ist eine stabile Defensive auch die Basis. Nach vorne wird ihm schon noch was einfallen. Ich finde es lustig, dass Alex beim Thema Trainer etwas ausgemacht hat, was man so 1-1 auf Deutschland übertragen könnte.
The problem that is in Côte d'Ivoire, we are 25 million of people and all 25 million of these people are experts. Everybody wants to have their own opinion. Faye Mers is a coach that many people criticize for not producing attractive football, but he can please everyone. His record is impressive.
25 Millionen Nationaltrainer gibt's also auch in der Elfenbeinküste. Und was sagt Alex eigentlich zu der Gruppe, die aus Gabun, Kamerun und Mosambik besteht?
Cameroon is the biggest name in this group. It's a historic rival. Fun fact, We call them the in-laws. We call them in-laws because Samuel Eto'o's wife is Ivorian. But Cote d'Ivoire currently has a stronger squad and better form. If the players stay disciplined, they can improve themselves. Sorry. Gabon is also manageable. We have beaten them before and threw away. Mozambique has nothing to lose, so we must take them seriously and play with full focus.
Ein spezielles Matchup mit Kamerun, eine spezielle Rivalität. Aber zu den unzähmbaren Löwen komme ich ja auch noch, und wer es ein bisschen verfolgt hat, da gibt's so viel zu besprechen, wahrscheinlich wird das die längste Vorschau-Folge. Aber kommen wir nochmal auf die anderen beiden Gegner. Gabun haben wir schon besprochen, eine Mannschaft, die unangenehm werden könnte. Viel Tempo nach vorne, ein wahrscheinlich tiefer Block, also genau das, was den Elefanten am wenigsten liegt. Mosambik wird auch ähnlich taktieren, aber hier sehe ich gerade über die Außen schon Ansätze, wie man zum Erfolg kommen kann. Also Gabun wird am dritten Gruppenspieltag aus meiner Sicht die Reifeprüfung. Ich gehe davon aus, dass man bis dahin mindestens 4 Punkte geholt hat und dann den Gruppensieg klar machen könnte, um im Achtelfinale den anderen Giganten noch auszuweichen. Wird Zeit, dass wir zu der Mannschaft kommen, oder? Da gibt es sehr, sehr viele super spannende Namen. Angefangen im Tor. Seitdem der legendäre Boubacar Barry seine Karriere beendet hatte, gab es hier viele Versuche, wieder eine klare Nummer 1 zu installieren. Ich habe ja schon öfter über dieses Problem gesprochen, dass man die Torwartausbildung in Afrika so ein Stück weit vernachlässigt, weil man sich hier bei den Talenten weniger verspricht und auch die finanzielle Motivation nicht so gegeben ist wie eben bei einem Stürmer oder einem Flügelspieler. Sylvain Guibaud stand dann lange Zeit zwischen den Pfosten, kein schlechter Keeper, aber eben auch keiner, der auf demselben Level wie die restliche Startelf war. Die nächsten waren Badra Ali Sangaré oder Charles Folie, aber eben kein Torwart, bei dem man sich wirklich keine Sorgen machen musste. Die Lösung war dann aber in Frankreich zu finden, Yahia Fofana. Jahrelanger Keeper der französischen U-Nationalmannschaften, er konnte von einem Verbandswechsel überzeugt werden und ist seit seinem Debüt im September 2023 gesetzt. Durch die starke Performance beim Afrika Cup 2024 hat er seinen Status als unumstrittene Nummer 1 untermauert. Er ist regelmäßig bei der Wahl zu Afrikas Torwart des Jahres nominiert seitdem, also er hat die vielleicht wichtigste Baustelle geschlossen. Mittlerweile ist er Stammkeeper bei Rizespor in der Super League in der Türkei. Dort hat er im Schnitt die meisten Paraden pro Spiel im Liga-Vergleich, also da gibt's nichts zu diskutieren. Hinter ihm hat man mit Albert Lafont einen weiteren ehemaligen französischen U-Nationalmannschaftskeeper installiert. Dazu noch Mohamed Koné, Ersatzkeeper bei Charleroi in der belgischen Jupiler Pro League. Kommen wir mal zur Abwehr. Und da werden auch einige bekannte Namen aus der Bundesliga der letzten Jahre unterkommen. Fangen wir mit den Optionen für die 2 Innenverteidigerpositionen an. Zuletzt waren dort sowohl Evan Ndika als auch Odilon Kosunu gesetzt. Auch Alex ist sich sicher, dass der ehemalige Frankfurter und der ehemalige Leverkusener weiter in der Startelf bleiben.
Odilon Kosunu is a key figure in defense. He is paired to Ndika. First of all, Kosunu is paired with Ndika. This is when Kosunu is injured that coach prefer Agbadou. This is the first in the mind of IMS. So the injury is the only enemy of Kosunu.
Aber die Backup-Optionen für die beiden sind halt auch eigentlich komplett overpowered. Ousmane Diomandé, obwohl erst 21, schon seit längerem der absolute Fels in der Sporting-Defensive. Im Nationaltrikot war er noch nicht so stark, aber ihm gehört definitiv die Zukunft. Aktuell ist Emmanuel Agbadou im Ranking noch vor ihm, ist aber auch kein Bewerbungsschreiben, beim aktuell abgeschlagenen Letzten der Premier League, den Wolves, zu spielen. Man könnte sagen, er ist der Lichtblick in trüben Zeiten bei den Wanderers, also auch zu Recht, dass er dabei ist. Diese 4 Namen, Ndika, Kosunu, Diomandé und Agbadou, sind für mich das Beste, was du auf dieser Position in Afrika finden wirst. Also in dieser Kombination hat da kein anderer Nationaltrainer eine so große Auswahl. Es ist auch das Erfolgsgeheimnis, warum Cote d'Ivoire ohne Gegentor durch die WM-Quali gekommen ist. Allesamt starke Athleten, gutes Tempo, gutes Aufbauspiel, eklatante Schwächen wirst du jetzt bei keinem ausmachen können. Ganz wichtig wird für die Elfenbeinküste auch sein, dass Wilfried Tsingo auf der Rechtsverteidigerposition rechtzeitig fit wird. Er soll bis zum Turnierstart fit werden, aber wie bei so vielen Spielern ein Wettrennen mit der Zeit. Wenn man sich Highlight-Zusammenschnitte von Tsingo anschaut, dann kann man nicht verstehen, warum er nicht bei einem absoluten Top-Club in Europa spielt. Der macht manchmal Sachen mit dem Ball, selbst in der größten Drucksituation, da drehst du als Trainer eigentlich durch, aber bei ihm klappt's halt so oft. Ich denke, die Gala-Fans können da aktuell ein Lied von singen. 1,90 groß, sehr schnell, technisch, wie schon erwähnt, sehr stark. Also aus meiner Sicht wäre es schon verschenkt, wenn er es in seiner Karriere nicht einmal bei einem Big Six Club aus der Premier League versuchen würde. Aber wie gesagt, er ist verletzt am Oberschenkel. Zumindest im ersten Spiel könnte er noch nicht fit sein. Dann dürfte die Zeit von Guela Doué schlagen, dem großen Bruder von Désiré Doué, der Stammspieler bei Strasbourg in der Ligue 1 ist. Auch eine ähnliche Athletik und Größe wie Singo, also er wäre der 1:1-Ersatz, ebenfalls ein spannender Mann. Müsste man jetzt irgendwo eine Schwachstelle in der Viererkette herbeidiskutieren, dann wäre die wahrscheinlich auf der linken Defensivseite zu finden. Mit Christopher Operi von Bajakshehir und Gislain Konat von Gil Vicente in Portugal hat man hier keine Elite-Auswahl, beide sind aber grundsolide Kandidaten. Technisch gut ausgebildet, schnell, es fehlt halt in allen Aspekten an so ein paar Prozentpunkten, um noch eine Stufe nach oben zu kommen. Eben nicht ganz so kreativ, nicht ganz so athletisch wie die Pendants auf der rechten Seite. Es wird bei Emers Faye entweder auf ein 4-2-3-1 oder ein 4-3-3 hinauslaufen. Also ähnliche Systeme. Die einzige Frage ist, ob es eine Doppel-6 oder eine Doppel-8 geben wird. Auch hier kann es von Gegner zu Gegner variieren. Der Spieler, der zwischen der 6 und der 8 pendeln wird, ist Kapitän Franck Kessié. Der spielt seit längerem für Al Ahly in Saudi-Arabien, also ist jetzt körperlich vielleicht nicht auf dem Niveau wie in Europa gefragt und gefordert, aber dafür wird es klimatisch keine komplette Umstellung für ihn. Kessié hat mich echt krass beeindruckt beim letzten Afrika-Cup. Was da für eine Energie drin gesteckt ist in seinem Spiel, was er körperlich imstande war zu leisten, das war schon sehr beeindruckend. Der Mann ist auch erst 28 Jahre alt, also im besten Alter. Ich sehe ihn schon als den Schlüsselspieler. Nicht, weil er leistungstechnisch der Anführer ist, sondern weil er das Level an Leidenschaft vorgibt, das du brauchst, um den Titel zu verteidigen. Du merkst ihm an, er liebt es, für sein Land zu spielen, kitzelt da nochmal mehr raus, wirft sich defensiv wie offensiv in jeden Kopfball und ist dadurch eben auch eine echte Waffe, wenn es darum geht, Tore zu schießen. Ohne seine Treffer wäre der Titel 2024 nicht denkbar gewesen. Also egal, ob etwas tiefer positioniert oder weiter vorgeschoben, die Arbeitsrate, die Intensität, ich gehe schwer davon aus, da wird wieder alles stimmen. Entweder alleinige Sechs oder Nebenmann von Kessié wird Ibrahim Sangaré sein. 1,91 groß, eine Krake vor der Abwehr, die viele Bälle klaut mit den langen Beinen, die in der Luft kaum zu bezwingen ist im Zehnerraum des Gegners. Er sollte schon 2024 eigentlich dieser Anker vor der Abwehr sein, verlor dann aber seinen Stammplatz in der K.O.-Phase und war so ein wenig der Verlierer unter eigentlich nur Gewinnern. Also er ist natürlich auch Afrika-Cup-Sieger, aber er wird sich auch gefragt haben, warum es plötzlich lief, als er auf der Bank saß und Jean-Michel Seri vor der Abwehr aufräumte. Übrigens, mit 1,68 Meter so ziemlich der komplette Gegenentwurf zu Sangaré. Aber Seri ist eigentlich nicht mehr im Kreis der Elefanten dabei. Sangaré nimmt einen neuen Anlauf, um seine persönliche Geschichte mit dem Turnier umzuschreiben. Er wurde gerade zum Spieler des Monats November bei Nottingham gewählt, also die Form stimmt. Es gibt diesmal wirklich keine Argumente mehr, warum es nicht sein Turnier werden sollte. Wir sprechen jetzt mal direkt über die offensive Dreierreihe, also Zehner, Rechtsaußen und Linksaußen. Denn der Sturm ist das wohl größte Thema. In dieser Dreierreihe gibt's mal wieder die Qual der Wahl mit großem Einfluss aus der Bundesliga. Leipzigs Senkrechtstarter Yann Diomandé und Hoffenheims Wirbelwind Basumana Touré dürften aller Voraussicht nach beide sicher im Kader stehen. Dafür machen es beide einfach zu gut in der Bundesliga. Besonders Diomandé ist für mich einer der Top 3 Shootingstars im deutschen Oberhaus. Seine Dribblings gepaart mit einer guten Übersicht oder wahlweise einem guten Abschluss sind jetzt schon gefürchtet. Als Verteidiger willst du aber auch nicht Basumana Touré gegen dich haben. Super flink, vielleicht der schnellste Spieler der Bundesliga. Dazu viele kleine Haken am Ball. Das kann schon absolut eklig werden. Der größte Name im internationalen Kontext ist wahrscheinlich Amad Diallo von Manchester United. Auch technisch unglaublich versiert, immer bereit, es im 1 gegen 1 Duell mit den Verteidigern aufzunehmen. Gute Kombinationen, gute Tiefenläufe, starkes Tempo, also der wird gesetzt sein. Entweder in der zentralen Rolle hinter der Spitze oder eben auf dem rechten Flügel. Sollte er das Zentrum besetzen, steigen natürlich auch für Diomandé und Touré die Einsatzchancen. Für die 10 wäre die Alternative ein weiterer Senkrechtstarter der Saison, diesmal aber in Belgien. Parfum Guyagon spielt eine richtig starke Hinrunde für Charleroi, steht bei 6 Scorern in 13 Spielen, auch ein kleiner Dribbler, der über links und über das Zentrum kommen kann. Und ich habe ja noch nicht Yvan Guissin von Aston Villa erwähnt. Der hat aber seit seinem Wechsel in der Premier League keine allzu gute Zeit. Die 30 Millionen von Villa an Nizza sind scheinbar eine Bürde, die ihn hemmen. Einen letzten will ich noch in den Raum stellen, der auch um den Stammplatz kämpft. Der beste Nachwuchsspieler des letzten Afrika-Cups, Vorbereiter des goldenen Siegtreffers, Simon Adingra. Auch keine leichte Zeit bei Sunderland, zuletzt hat er eine Pause bekommen im Nationaltrikot, Emers Faye wird aber wissen, was er an ihm hat, eine Nicht-Nominierung wäre schon hart. Ihr seht, die Auswahl ist unglaublich. Nicolas Pepe habe ich noch nicht mal erwähnt. Viele ganz starke Dribbler, die dir Tiefe geben, die dir direkte Duelle auflösen. Also der größte Konkurrenzkampf herrscht hier und in der Innenverteidigung. Und wer ist denn jetzt der Außerwelt in der Spitze, Alex?
Our forwards don't get enough service, which must be fixed. Trusting young players like Parfait Diagon or Ahmed Junior Traoré will be so important. Faye has multiple tactical options. Using targets like Haller or Gissa to free spaces for fast wingers like Pepe and Diallo. But Côte d'Ivoire is unpredictable. The team has players of different strengths and styles, making them formidable. Faye must work with the players who are present.
Die Stürmer als Anspielstationen, die dann die Flügel einsetzen, das wäre dann Typ Sebastian Haller oder Jean-Philippe Crasseau. Es könnte aber auch einen der Flügelspieler ins Zentrum verschlagen, also auf die falsche 9, um dann mit vielen Rotationen zwischen den Offensiven für freie Räume zu sorgen. Omar Diakité von Cercle Brügge wäre auch eine Option, der ist aber außer Form und seit Wochen ohne Tor. Also sprechen wir über Richard Kone, der in der Championship für QPR spielt. Seine Geschichte wird irgendwann verfilmt werden, da bin ich mir sicher. Als Jugendlicher obdachlos geworden, dann an der Obdachlosen-WM mit der Elfenbeinküste teilgenommen, dort gescoutet worden, sich durch das Ligensystem in England nach oben gekämpft, um nun eben in der echten Nationalmannschaft angekommen zu sein. Eine unglaubliche Geschichte, die so eine Nominierung für den Afrika Cup krönen würde. Es gibt also Optionen, aber auch hier nicht auf demselben Level wie auf anderen Positionen. Das ist auch ein wenig sinnbildlich für das einzige Problem, das man bei der Elfenbeinküste ausmachen kann. Gegen manche Gegner hat man große Schwierigkeiten, Chancen zu erzeugen. Tiefe Blöcke liegen dem Team nicht, trotz all der 1-gegen-1-Spieler. Deswegen nochmal, Gabun wird eine Prüfung. Die perfekte Lösung für die Nummer 9 hätten die Fans in der Elfenbeinküste schon parat. Antoine Bonny von Inter Mailand, im Sommer für 23 Millionen von Parma zu Inter gewechselt, dort einen starken Start hingelegt. Aber der hofft eben noch auf eine Nominierung für Frankreich, hat sich noch nicht entschieden, für welche Nationalmannschaft er auflaufen wird. Er könnte das Problem auf einen Schlag lösen, nur bisher gibt es keinerlei Anzeichen, dass es bis zum Afrika-Cup eine Entscheidung gibt. Meine Vermutung? Er wartet die nächsten Monate noch ab, ob es eine Einladung aus Frankreich gibt. Ansonsten wird er mit der Elfenbeinküste im Sommer zur WM fahren. Mein Fazit? Top 3 Kader bei diesem Turnier. Wie gesagt, nur Marokko und Senegal können das vielleicht noch toppen. Also die Elfenbeinküste muss man auf dem Schirm haben. Beim letzten Mal habe ich mich schon von der Stimmung anstecken lassen, habe voll mitgefiebert mit dem Team. Auch diesmal ist es eins meiner persönlichen Favorite Teams. Ich freue mich darauf zu sehen, wie Emers Faye dieses Puzzle zusammenbringt. Und wenn ich euch schon die Geschichte von Richard Kone in Kurzform näher gebracht habe, was bleibt dann noch? Simon Adingra. Denn dieser Weg jetzt bis in die Premier League und zum Nationalhelden durch die Vorlage im Finale 2024 war mehr als steinig und mehr als tragisch auch. Eigentlich hatte er eine ähnliche Kindheit wie so viele Jungs in der Elfenbeinküste. In jeder freien Minute, in der Schule, auf der Straße, eigentlich überall immer nur kicken. Das Talent war offensichtlich und so bekam er die Chance, zweimal die Woche professionelles Training in einem Stützpunkt in Abidjan zu erhalten. Bist du einmal in einem solchen Stützpunkttraining, dann wirst du in Abidjan eigentlich auch immer gescoutet. Es gibt einfach sehr viele Scouts, Agenten und Opportunisten dort. Und einer dieser angeblichen Agenten sprach die Eltern des 12-jährigen Simon an, dass er eine sehr gute Akademie in Benin kenne, die nach genau solchen Spielern wie Simon einer sei, suchen würde. Adingras Vater zahlte 300 Euro an den Mann, der es mit den Reisekosten nach Benin begründete. Es ging für Simon gemeinsam mit 9 anderen Jungs, also nach Benin. Und dort angekommen? Da wartete niemand. Nur die Erkenntnis, dass der angebliche Agent ein Scammer gewesen sein musste, der mit dem Geld der Familien abgehauen war. Also 10-12-Jährige alleine in einem fremden Land, ohne Geld, um zurückzukehren. Es gab die Möglichkeit, erstmal Geld zu sammeln, um heimzufliegen oder eben auf eigene Faust eine Chance in Benin zu suchen. Die Zehnergruppe blieb zusammen, hielt sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser, mal war es Geschirrspulen im Restaurant, um danach dort essen zu können. Und manchmal musste auch das Schicksal helfen. Und das tat es in diesem Fall. Die Jungs schlenderten durch die Straßen, als ein Ivora auf sie aufmerksam wurde, weil er ihren Akzent wiedererkannte. Der Mann studierte zu dieser Zeit in Benin und die Jungs erklärten ihm ihre schlimme Situation. Der Ivora war natürlich entrüstet und entschloss sich, den Jungs zu helfen. Er setzte alle Hebel in Bewegung, um eine Bleibe für die Jungs zu organisieren. Es gelang und mit der Zeit entwickelte sich bei ihrem Retter und den Jungs die Idee, doch eine eigene Akademie oder zumindest sowas Ähnliches auf die Beine zu stellen. Man veranstaltete regelmäßig Trainings, es kamen immer mehr Jungs dazu und es wurde eine richtige Mannschaft daraus. Im Internet stieß dann einer der Jungs auf ein Turnier, das in Accra, der Hauptstadt von Ghana, stattfinden sollte. Die Jungs kratzten nochmal alles Geld zusammen, das sie verdient hatten und meldeten sich an. Es ging also nach Accra Und was passierte? Scouts der Ride to Dream Academy entdeckten den jungen Simon und luden ihn zu einem zweiwöchigen Probetraining an die Akademie ein. Plötzlich war alles viel professioneller, alles geordnet, nur die Sprachbarriere ins Englische war schwierig für den Jungen, der bisher nur auf Französisch kommuniziert hatte. Er wurde nach seinem Probetraining aufgenommen in die Akademie, spielte mit Spielern wie Mo Kudus oder Kamaldin Sulemana zusammen. Nach 2 Jahren ging es nach Dänemark zum Partnerclub von Ride to Dream zu Nordjylland. Über die U19 kam er dort in die erste Mannschaft, wechselte nur 1 Jahr später für 8 Millionen Euro zu Brighton. 1 Jahr Leihe zu Union Saint-Gillois, dann ab 2023 fester Bestandteil der Premier League-Mannschaft. Im Sommer 2025 wechselt er nun für über 24 Millionen Euro zu Sunderland, wo es noch nicht so recht laufen will. Seine Geschichte zeigt aber, Ortswechsel, auch wenn sie am Anfang als Vollkatastrophe starten, sind kein Hindernis für ihn. Er überwindet die Widerstände einfach und findet seinen Weg. Und ich bin mir sicher, so wird es auch diesmal kommen. Aber es bleibt eine besondere Geschichte. Ich habe mir schon vorgenommen, 2026 einmal genauer zu recherchieren, was denn aus den 9 anderen Jungs wurde, und vielleicht kann ich ja sogar ein Interview mit einem führen, um aus erster Hand noch mehr Details zu erzählen. So bleibt es erstmal ein kleines Märchen. Und selbst wenn Adingra den Afrika Cup verpassen sollte, er ist 23 Jahre alt, hat noch so viel vor sich. Seine Geschichte bleibt eine ganz besondere. Wir sind durch mit dem ersten Team aus meinem persönlichen Top-3-Favoritenkreis. Elfenbeinküste, Episode 11 ist in the books. Wir machen schon morgen weiter, dann sprechen wir über Äquatorialguinea. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.